Ihr hört Edition Zukunft Klimafragen, den Standard-Podcast zu Klima und Umwelt. Ich bin Philipp Bramer. Heftige Unwetter haben in den vergangenen Wochen Teile Österreichs und Deutschlands heimgesucht. Gewitter, Hagel, Sturmböen und Starkregen haben teils zu schweren Schäden geführt. Solche Extremwetterereignisse gibt es aufgrund des Klimawandels immer häufiger und sie treffen uns auch in immer stärkerer Intensität. Wir sprechen heute darüber, auf was wir uns da künftig einstellen müssen und wie wir Schäden künftig besser verhindern können. Dazu haben wir heute einen Experten im Podcast, nämlich Marc Olefs. Der Meteorologe ist Leiter der Abteilung Klimaforschung bei Geosphere Austria. Herzlich willkommen, Herr Olefs.
Schönen guten Tag.
Herr Olefs, aktuell sind ja viele Regionen in Österreich und auch Deutschland vor allem von Unwettern und Hochwassern betroffen. Wie sicher ist man sich denn, dass diese aktuellen Katastrophen auf die Klimakrise zurückzuführen sind?
Also darauf zurückzuführen ist die falsche Frage. Der Klimawandel oder die Erderhitzung ist nie die einzige Ursache für solche Katastrophen und Unwetter. Insbesondere bei Naturkatastrophen wie Hochwässern, Murenabgängen, Hangrutschungen, Waldbränden kommen immer mehrere Faktoren zusammen. Beim Thema Hochwasser ist das eben neben dem, wie sich die Atmosphäre ändert, also wie viel Regen in einer bestimmten Zeit fällt, auch das Thema der Sättigung des Bodens mit Wasser auch schon bevor das Ereignis eigentlich anfängt. Und dann, wenn wir ans Thema Flusshochwässer denken, natürlich auch das Thema der Flussbegradigung. Also wie haben sich die früher natürlichen Flussläufe in der Zeit menschengemacht verändert und haben dadurch auch ganz unterschiedlichen Verlauf und weniger Möglichkeiten, sich auszudehnen. Ganz wichtig ist auch die Unterscheidung zwischen sogenannten fluvialen und pluvialen Hochwässern. Mhm. Fluviale Hochwässer sind also Hochwässer entlang von Flussläufen, wo sozusagen wirklich ein Flussbett übergeht. Pluviale Hochwässer sind Hochwässer, wo einfach zu viel Niederschlag in kurzer Zeit fällt. Also wenn eine Unterführung übergeht zum Beispiel oder es irgendwelche lokalen Überflutungen gibt. Und letzteres, nämlich die pluvialen Hochwässer, die haben ganz massiv und werden auch mit der weiteren Erwärmung ganz massiv zunehmen. Und dort gibt es wirklich einen unmittelbaren und direkten Zusammenhang mit der Erderhitzung, weil wir einfach weltweit feststellen, auch bei uns in Österreich, dass kurzzeitiger Extremregen hochsignifikant mit der Erwärmung zugenommen hat. Im Ausmaß von ca. 5-10% seit 1980 haben eben extreme stündliche Niederschläge zugenommen und somit steigen eben die pluvialen Hochwässer mit sehr, sehr hoher Sicherheit auch mit der weiteren Erwärmung noch an.
Warum gibt es denn nun mehr Niederschläge und vor allem diese extremen starken Niederschläge aufgrund der Klimakrise?
Der Hauptgrund ist die sogenannte Clausius-Clapeyron-Gleichung. Das ist eine physikalische Gleichung, die besagt, dass die Atmosphäre pro Grad Erwärmung um ca. 7% mehr Wasserdampf aufnehmen kann. Und das hat zwei vermeintlich gegensätzliche Konsequenzen, nämlich dass einerseits die Luft tatsächlich mehr Wasserdampf, also mehr Feuchtigkeit beinhaltet, der dann auch in Form von Regen wieder auf den Boden fallen kann und eben dazu führt, dass die vorhin erwähnten kurzzeitigen Niederschläge deutlich zunehmen mit der Erwärmung. Andererseits bedeutet diese Erwärmung der Luft auch, dass der sogenannte Dampfhunger der Luft zunimmt. Und das bedeutet, dass die Verdunstung von Bodenwasser stärker wird. Die Verdunstung hat bereits deutlich zugenommen eben mit der Erwärmung. Die Böden verlieren schneller und stärker an Wasser und führt eben zu dieser Problematik der Dürre und Trockenheit. Die haben wir bei uns hier in Österreich nicht, weil eben im Sommer der Niederschlag abnimmt, der ist ziemlich gleich geblieben, sondern weil eben die Verdunstung des Wassers im Boden deutlich zugenommen hat. Und dieses vermeintliche Paradoxon, dass eben sowohl trockene als auch feuchte Extreme zunehmen, lassen sich beide eben mit dieser physikalischen Grundgleichung von Clausius-Clapeyron erklären. Bei Gewittern, sogenannten konvektiven Ereignissen, sagen die Meteorologen, das heißt, wo die vertikale Luftbewegung wichtiger ist als die horizontale, wir kennen das von sommerlichen Gewittertürmen zum Beispiel, dort wissen wir, dass wir pro Grad Erwärmung sogar um bis zu 5-10% höhere Niederschlagsintensitäten feststellen können.
Mhm. Und das führt dann eben zu diesen Unwettern, die sehr schwer zu handeln sind.
Richtig. Und neben dieser steigenden Wasserdampfaufnahmefähigkeit der Luft führt dieses Mehr an Wasserdampf in der Luft auch zu einer sogenannten Labellisierung der Luftschichten. Das bedeutet, dass Gewitterwolken höher und somit auch Begleiterscheinungen wie Hagel oder auch Starkböen, also Starkwindböen, die im Zusammenhang mit diesen Gewittern stehen, intensiver werden können und somit eben nicht nur der Niederschlag zunimmt, sondern eben auch die anderen schadbringenden Ereignisse wie Starkwindböen und Hagel. Aus vielen Regionen der Erde, zum Beispiel auch Norditalien, wissen wir, dass nachweislich die Größe dieser Hagelkörner auch tatsächlich zugenommen hat und wir letztes Jahr im Jahr 2023 zweimal den Rekord für das größte Hagelkorn dort in Norditalien gebrochen wurde. Das liegt knapp unter 20 Zentimeter Größe. Wenn man weiß, dass es reicht, dass ein Hagelkorn von knapp 3 Zentimeter bereits eine Fensterscheibe zerschlagen kann, dann kann man sich vorstellen, was passiert, wenn wir es mit Hagel in der Größenordnung von bis zu 20 Zentimetern zu tun haben.
Das sind richtige Eistrümmer.
Eigentlich Hagelsteine, sagen wir ja.
Hagel ist ja eines der Wetterereignisse, die vor allem kurzfristig am meisten Schaden anrichten können, vor allem in der Landwirtschaft, bei Gebäuden. Warum nimmt denn jetzt ausgerechnet der Hagel zu?
Wir haben es eben vorhin gesagt, das ist die Kombination aus der Tatsache, dass ich mehr Feuchtigkeit in der Atmosphäre habe, weil diese eben mehr Wasser aufnehmen kann in Form von Wasserdampf und gleichzeitig die Labilität zunimmt und somit die Auswüchse, die Größe dieser Gewittertürme größer werden können. Das heißt, diese ursprünglich Wassertropfen, die dann in höhere Schichten der Atmosphäre durch diese starken Aufwinde der Gewitterwolke getrieben werden und dort frieren, anschließend wieder absinken, teilweise schmelzen und wieder aufgetrieben werden in die Höhe. Da gibt es sozusagen eine größere Ausdehnung dieser Gewitterwolke und somit können eben diese Hagelkörner auch größeres Ausmaß annehmen und somit schadbringender werden. Das Schwierige bei Hagel ist, dass wir sozusagen dadurch, dass es so kleinräumig ist, kaum langfristig gesehen, also über viele Jahrzehnte hinweg, wie es jetzt die Klimatologie erfordert, tatsächlich gut beobachten können, weil es so räumlich so stark begrenzt ist. Deswegen müssen wir uns auf indirekte sogenannte Proxys verlassen. Wir wissen nämlich, wie genau der atmosphärische Zustand sein muss, damit es zur Bildung von Hagel kommt. Und wenn wir uns nun in der Vergangenheit, aber auch in einer möglichen Zukunft mit weiteren Treibhausgasemissionen diese Zutaten anschauen, dann sehen wir ganz klar, dass eben dieses Potenzial für größeren und schadbringenderen Hagel mit einer weiteren Erwärmung auch deutlich zunehmen wird.
Wie unterscheiden sich denn die Gefahren durch extremes Wetter in den unterschiedlichen Regionen Österreichs?
Das ist vor allem natürlich durch den Höhengradient in Österreich, also Gebirgsraum versus östliches Flachland, definiert. Im Hochgebirge haben wir es vor allem mit dem Wegschmelzen der sogenannten Kryosphäre zu tun. Das heißt, Schnee, Eis und Permafrost ziehen sich zurück aufgrund der Erwärmung, weil eben die Temperaturerhöhung alle Höhenlagen betrifft. Der Sonnenblick in 3100 Meter Seehöhe in den Hohen Tauern hat sich ungefähr im gleichen Ausmaß erwärmt wie Wien innere Stadt. Und diese Erwärmung in großen Höhenlagen führt eben dazu, dass im Fels gebildetes Eis, aber auch Permafrost im Boden eben auftaut und wirkt aber wie ein Klebstoff und dann dazu führt, dass eben schadbringende Ereignisse wie Steinschlag, aber auch Murenabgänge zunehmen und für eine Herausforderung eben im Bereich der alpinen Infrastruktur führt, aber natürlich auch eine Gefahrenquelle sein können für alle Alpinisten, die sich eben dort bewegen. Im östlichen Flachland haben wir es im Prinzip dort, wo wir es jetzt auch kennen. Am Sonntag wurde ein Tornado im Grenzgebiet zwischen Österreich und Ungarn beobachtet. Wir wissen eben auch, dass Hagelereignisse dort im östlichen Flachland häufiger vorkommen und klassische Unwetter natürlich auch und Gewitter. Dort, wo wir das jetzt schon beobachten, können wir davon ausgehen, dass eben diese Intensität noch weiter zunimmt und sich vor allem auch in die Randmonate ausdehnt. Es ist gar nicht so, dass wir die extreme Zunahme im Sommer selbst erwarten, weil dort führt diese Änderung der großräumigen atmosphärischen Zirkulation dazu, dass wir stärker in den Einfluss der Subtropenhochs kommen. Das bedeutet eher häufigere Hochdruckwetterlagen. Das ist auch der einzige Trend, den wir langfristig in den Wetterlagen sehen. Diese Hochdruckwetterlagen werden das ganze Jahr eigentlich häufiger. Das bedeutet, die Gewitter werden gar nicht so im Sommer extrem häufiger werden, aber sie werden sich sehr stark in die Randmonate ausdehnen und auch in größere Höhenlagen und sie werden eben aus den vorhin genannten physikalischen Gründen intensiver und somit auch potenziell schadbringender werden. In tiefen Lagen ist eines der Hauptprobleme, das auch noch teilweise unterschätzt wird, eben die Hitzeproblematik. Wir beobachten in den Landeshauptstädten eine Zunahme, eine Verzwei- bis Verdreifachung der Anzahl an Hitzetagen. Das sind eben Tage mit einer Überschreitung von 30 Grad Celsius und mehr. Das heißt, Hitzebelastung nimmt zu. Das ist ein großes gesundheitliches Problem. Wir hatten in 4 der letzten 10 Jahre mehr Hitze als Verkehrstote. Und sowohl in Europa als auch in Österreich ist Hitze die tödlichste Naturgefahr. Das wissen auch die wenigsten vor eben Sturmereignissen, Lawinen und anderen Naturgefahren. Und da ist es ganz wichtig, dass man eben auch in Richtung Prävention dann noch aktiver wird.
Wie lässt sich denn das feststellen, ob eine Person an dem Hitzetod praktisch stirbt?
Derzeit bekommen sozusagen Hitzetote in Anführungsstrichen noch kein Marschall umgehängt. Man kann es aber statistisch feststellen, weil man physiologisch weiß sozusagen, wann es in der Kombination von Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit zu einer Überforderung des Körpers kommt. Und wenn man sich diese statistischen Zusammenhänge anschaut, also wie sich Temperatur, Feuchtigkeit dahingehend geändert haben, und das ist eben kein linearer, sondern ein nicht linearer Zusammenhang. Das heißt, wenn sich die Temperatur hier um 1 Grad erhöht, dann nimmt das nicht einheitlich zu, sondern sehr, sehr schnell dann plötzlich. Und wo das passiert, ist unterschiedlich auf der Welt. Und deswegen ist das eben eine hohe Gefahr, die man nicht unterschätzen sollte und was den wenigsten eigentlich bekannt ist, weil man oftmals mehr Angst hat vor Stürmen und Unwettern und Hitze eigentlich zwar als unangenehm empfindet, aber nicht so immer als Gefahr sieht.
Vor allem, wenn man die Hitzetoten dann vielleicht auch gar nicht so wahrnimmt, weil die ja erst im Nachhinein berechnet werden und bei einer Unwetterkatastrophe mit Hochwasser vielleicht ja das auch viel bildlicher ist.
Richtig, ja.
Wir sind gleich zurück nach einer kurzen Pause.
Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Seit seiner Gründung ist der Standard kritisch, besonders sich selbst gegenüber.
Guten Tag, mein Name ist Karin Bauer. Und genau deshalb arbeite ich in der Redaktion des Standard, weil ich das so von keinem anderen Medium kenne.
Der Standard, der Haltung gewidmet.
Wenn wir jetzt die Treibhausgasemissionen noch in den Griff bekommen und das 1,5-Grad-Ziel, das hier momentan eher nicht so erreichbar scheint, doch noch erreichen, vielleicht auch in Zukunft erreichen, indem wieder Kohlenstoff aus der Atmosphäre entnommen wird, nehmen dann die Unwetter wieder ab, diese extremen Wetterereignisse, nehmen sie vielleicht nicht mehr weiter zu? Gibt es da irgendeine Möglichkeit, das zu stabilisieren?
Also das, was die Schwere all dieser Folgen, angefangen vom Meeresspiegelanstieg bis zu dieser Zunahme von Extremwettern, über die wir jetzt geredet haben. Das hauptsächliche Element, das das definiert, ist die Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre, allen voran CO2. CO2 hat leider die blöde Eigenschaft, dass es wahnsinnig lange in der Atmosphäre bleibt, bis zu 100.000 Jahren. Das heißt, wenn wir heute mit dem Verbrennungsauto zum Supermarkt fahren, dann sind die fossilen CO2-Moleküle, die wir dort emittieren, nach 500 Jahren im Ausmaß von 30% immer noch in der Atmosphäre enthalten. Weswegen wir auch davon sprechen, dass auf die Erderhitzung auf menschlicher Zeitskala irreversibel ist. Und das hat zur Folge, dass es nicht darum geht, bei der Schwere dieser Folgen auf ein früheres Niveau runterzukommen, sondern es geht wirklich darum, dass es nicht noch viel schlimmer wird. Denn wir können im besten Fall ein einmal erreichtes Niveau dieser Schwere der Folgen stabilisieren und dann das auch erst dann, wenn wir tatsächlich die CO2-Emissionen global gesehen auf netto null reduzieren. Das ist eine absolute physikalische Vorausbedingung dafür, dass sich die Erde als Ganzes langfristig nicht weiter erwärmt und somit diese Wetterextreme und andere Folgen noch weiter zunehmen.
Die direkten Auswirkungen dieser Wetterextreme sind jetzt sichtbar. Also gerade wenn Menschen ihr Zuhause verlieren durch Unwetter, durch Hitze, ihr Leben verlieren. Aber welche indirekten Auswirkungen haben denn auch solche Katastrophen? Also jetzt auf die Gesellschaft, Kultur, Wirtschaft, die man vielleicht gar nicht so im ersten Moment im Blick hat.
Ja, das Problem ist, dass die Kosten all dieser direkten Schäden, aber auch die Kosten für die Anpassungs- und Schutzmaßnahmen eigentlich die Allgemeinheit, also jeder Einzelne von uns in Form von Steuern hauptsächlich zahlt und nicht die Erzeuger, also die fossile Energieindustrie zum Beispiel. Die Ökonomen reden von externalisierten Kosten, die wir alle im Prinzip tragen müssen. Daher kommt auch das Konzept der CO2-Bepreisung, dass eben die Kosten dort hingelenkt werden, wo sie tatsächlich erzeugt werden. Also das ist einmal so der größerskalige wirtschaftliche Aspekt der Sache, dass eigentlich wir alle bereits jetzt schon diese immensen Kosten tragen, die jetzt schon anfallen und uns alle belasten. Ein anderes Beispiel ist, dass wir neben diesen direkten Schäden, zum Beispiel einer Überflutung oder eines Murabgangs, die dann eben beseitigt werden müssen und von uns allen getragen werden, dass es auch unsere sonstigen Wirtschaftsgüter langfristig belastet. Denken wir zum Beispiel an ein Grundstück oder an Grundstücke, die häufiger von solchen Naturereignissen zerstört oder in Mitleidenschaft gezogen werden, dann folgt das zu einer tatsächlichen Entwertung dieser Grundstücke, einem tatsächlichen Wertverlust für jeden Einzelnen. Fakt ist auch, dass durch den Klimawandel teilweise die Gefahrenzonenplanung adaptiert werden muss. Das heißt, dass Häuser, die vorher vielleicht in der gelben, jetzt in der roten Zone stehen, und das hat massive Konsequenzen, dass ich hier eben kaum mehr was am Gebäude zum Beispiel verändern kann oder dass eben der Wert meines Gebäudes sich noch stärker verschlechtert. Und das hat natürlich dann nicht nur für den Einzelnen eine Konsequenz, sondern auch für die Wirtschaftsleistung einer ganzen Gemeinschaft, Gemeinde, Region, wo diese Ereignisse zum Beispiel häufiger werden. Und das sind so indirekte Folgen, an die man jetzt so nicht unmittelbar denkt, wenn man jetzt das Schadensbild sieht, die aber die gesamtwirtschaftliche Leistung jetzt auch von Österreich sozusagen belasten und wo es eben darum geht, dass diese Schäden tatsächlich und diese Kosten jetzt schon anfallen und nicht irgendwann in einer Zukunft, wenn wir so weitermachen.
Sie sind nur an vielen Stellen versteckt, warum sie vielleicht auch gar nicht so ins Auge springen.
Genau, es sind wie versteckte Steuern. Das hat auch Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär, anlässlich eines Umwelttages vor ein paar wenigen Tagen gesagt, dass das eben die versteckten Steuern von vielen Betroffenen sind, die hier nicht aufs Erste sichtbar sind.
Die beste und einzige Möglichkeit auch, diese Ereignisse zu verhindern, ist die Senkung der Treibhausgasemissionen, am besten auf Null. Wenn diese Auswirkungen jetzt aber schon da sind, diese Folgen, wie kann man sich denn da schützen, wie kann man sich da anpassen?
Also eben neben der Ursachenbekämpfung, also dem Klimaschutz, müssen wir parallel, und das ist eben wichtig, nicht nacheinander, sondern parallel, uns vor den bereits entstehenden Folgen. Wir haben eben über diese Zunahme der Wetterextreme, die wir bereits jetzt beobachten, hier bei uns in Österreich vor der Haustür, nicht irgendwo entfernt am Pazifik, schützen, indem wir uns widerstandsfähiger machen, zum Beispiel durch mobile Hochwasserschutzmaßnahmen, durch Rückhaltebecken, durch massive Schutzbauwerke, wie es die Wildbach- und Lawinenverbauung in Österreich zum Beispiel macht, aber auch dadurch, dass wir naturbasierte Schutzmechanismen langfristig sichern. Thema zum Beispiel Schutzwald, der eine wichtige Schutzfunktion vor Lawinen und anderen gravitativen Massenbewegungen ausübt, der muss klimafit gemacht und gehalten werden. Dadurch, dass sich langfristig die klimatischen Bedingungen ändern, ändert sich auch, wie sich eine gewisse Baumart langfristig in einem geänderten Klima noch überleben kann oder nicht. Und da muss man bereits jetzt, da gibt es sehr, sehr lange Vorlaufzeiten, wie man sich vorstellen kann, beim Wachstum von Wald, muss man bereits jetzt schauen, dass der Wald, der uns dort schützt vor diesen Naturgefahren, eben auch noch in einem geänderten Klima leistungsfähig sein kann und seine Schutzleistung auch ausüben kann.
Wie unterscheiden sich denn die Vorkehrungen jetzt gegen Unwetter zum Beispiel in der Stadt und am Land? Also ich könnte mir ja vorstellen, dass das sehr unterschiedliche Gefahren auch sind. Wenn jetzt eine Stadt überflutet, sind auch viel mehr Menschen betroffen. Wie muss man denn da unterschiedlich denken?
Ich würde vor allem unterscheiden zwischen gebirgigen und urbanen Raum. Im Gebirgsraum gilt es vor allem eben diesen Schutz vor gravitativen Massenbewegungen, also Murenabgängen, Hangrutschen, Lawinen, zu verbessern. Im urbanen Raum geht es vor allem darum, die Wasseraufnahmefähigkeit der Böden zu verbessern, Stichwort Entsiegelung der Flächen, weil wir eben vorhin schon gesehen haben, dass wir bereits jetzt in Österreich beobachten, dass diese kurzzeitigen Niederschlagsintensitäten zunehmen. Das heißt, ich habe zu viel Wasser in kurzer Zeit. Das kann nur dann zu keiner Überflutung führen, wenn der Boden entsprechend dieses Wasser aufnehmen kann. Deswegen ist es wichtig, eben die Flächen auch zu entsiegeln im urbanen Raum. Ein zweites Thema im urbanen Raum ist natürlich ganz, ganz stark die Hitze, insbesondere in Ballungszentren und größeren Städten, weil wir hier auch den sogenannten Wärmeinsel-Effekt haben. Das heißt, wir wissen, dass die Stadt an sich schon aufgrund ihrer Bebauung, also diesem hohen Anteil an betonierter und asphaltierter Fläche, die Wärme tagsüber stärker aufnehmen und dann in der Nacht abgeben. Wir wissen, dass es in Wien, innere Stadt zum Beispiel, bis zu 3, 4, 5 Grad wärmer sein kann. Das merkt man, wenn man mal mit dem Fahrrad von innerer Stadt in Richtung Wienerwald fährt, wie es da kühler wird. Das heißt, dieser Effekt kommt noch dazu. Wenn sich langfristig die Temperaturen noch weiter erhöhen, dann wird eben diese Hitzebelastung im innerstädtischen Raum ganz, ganz extrem. Und dort muss man eben mit vielen kleinen Maßnahmen, also neben der Flächenentsiegelung, das heißt, ich habe weniger Fläche, die sich überhaupt aufheizen kann, natürlich auch das geschickte Anpflanzen von Bäumen, nicht dicht nebeneinander, sondern wie in einer aufgelockerten Streuobstwiese, die eben hier Schutz bieten kann. Und die Begrünung ist natürlich auch ein wichtiges Thema, auch von Gebäuden und Parks und entsprechend auch durchlüftete Straßenschluchten, dass sich eben diese Ansammlung von Hitze auch nicht zu sehr konzentrieren kann.
Jetzt wird ja schon seit Monaten, eigentlich seit Jahren, über das Renaturierungsgesetz in der Europäischen Union diskutiert. Und da hört man auch immer wieder, dass diese Renaturierung auch eine Anpassung an die Klimakrise ist. Welche Rolle spielt denn die Renaturierung als Schutz gegen solche Naturgefahren?
Also bei der politischen Diskussion mische ich mich natürlich nicht ein, aber aus naturwissenschaftlicher Sicht, ich habe es vorhin schon erwähnt, ist eben eine Entsiegelung extrem wichtig, damit der Boden wieder wasseraufnahmefähig werden kann. Das in einer Zeit, wo eben kurzzeitiger Extremregen bereits zugenommen hat und noch weiter zunehmen wird. Österreich ist, glaube ich, Europameister im Thema Bodenversiegelung. Das heißt, hier wäre es wirklich wichtig, auch die Interessen abzuwägen und zu schauen, dass es einen entsprechenden Schutz vor diesen zunehmenden pluvialen Hochwässer gibt, um entsprechend auch die Menschen dann vor diesen Konsequenzen schützen zu können.
Mhm. Und die Renaturierung von Flüssen spielt ja auch eine Rolle in diesem Renaturierungsgesetz. Würde sich das auch positiv auswirken?
Generell ist natürlich so, dass ein Flussbett, das natürlicher ist, sozusagen auch eine bessere Reaktion und Aufnahmekapazität hat bei hohen Durchflussmengen im Gegensatz zu einem künstlich begradigten Flussbett.
Mhm. Kommen wir mal auf Österreich zu sprechen. Wie gut ist denn Österreich da geschützt gegen diese Unwetter und wie gut steht Österreich da da?
Ich denke, im internationalen Vergleich stehen wir relativ gut da. Gerade die Wildbachen-Lawinenverbauung hat hier sehr viel in Schutzbauwerke auch investiert und wir konnten auch vor kurzem gemeinsam mit der Universität für Bodenkultur und der Wildbachen-Lawinenverbauung zeigen, dass zwar einerseits die Gefährdung durch Murenabgängung zugenommen hat, Stichwort Extremregen hat zugenommen, gleichzeitig aber die Schäden nicht zugenommen haben. Und der Grund ist, dass diese Schutzbauwerke, also die Schutzmaßnahmen tatsächlich wirken. Das konnten wir da in diesen Daten zeigen. Und was hier aber extrem wichtig ist, um das auch halten zu können, langfristig gesehen, wir sehen, dass sich durch die Erderhitzung die Antriebe und die Gefährdung deutlich erhöht und noch weiter erhöhen wird bei derzeitigem Stand der Klimaschutzmaßnahmen. Und daher ist es extrem wichtig, all diese Schutzmaßnahmen, angefangen von Schutzbauwerken bis hin zur Gefahrenzonenplanung, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, an die sich ändernden Rahmenbedingungen durch den menschengemachten Klimawandel tatsächlich anzupassen. Da gibt es noch sehr, sehr viel Nachholbedarf. Ansonsten stehen wir relativ gut da, was jetzt die direkte Schutz vor Natur und Naturgefahren betrifft.
Mhm. Sie forschen ja unter anderem diese Klimaphänomene, die sich dann als Unwetter auswirken. Wie gut ist man denn in der Prognose dieser, ja, ich sage jetzt mal zum Beispiel Niederschläge, Hochwässer? Wird man da vielleicht in Zukunft auch besser, um da kurzfristig auch Maßnahmen zu ergreifen?
Bei dieser Warnkette muss man ganz klar unterscheiden, von welcher Stelle der Kette man spricht. Die ursprüngliche meteorologische Warnung, also die Wetterwarnung, also wie stark dieser Regen wird und wo er fällt, das funktioniert bereits sehr gut. Das hat auch nachweislich sowohl bei der Ahrtalflut im Jahr 2021 in Deutschland als auch jetzt in den Hochwässern in Süddeutschland sehr gut funktioniert. Dort waren die korrekten Warnungen bereits bei den Behörden, bevor es quasi der erste Tropfen gefallen ist, jetzt im Fall von Süddeutschland letzte Woche, wo es sicherlich noch Nachholbedarf gibt. Das hat sich ja damals in Deutschland im Ahrtal ganz stark gezeigt. Ist die weitere Kette, also wie diese guten Wetterwarnungen dann letztendlich von den anderen Sektoren, also Hydrologen und letztendlich auch die Behörden, die ja dann die Bevölkerung warnt, wie diese Information weitergegeben wird. Das ist also ein Bereich, der sicher auch in Österreich noch verbesserungswürdig ist, allerdings dort vor allem im Bereich von gleichzeitig stattfindenden Naturgefahren. Wir haben von der Geosphere Austria hier ein Pilotprojekt, das nennt sich Austrian Multi-Hazard Advice System, kurz AMAS. Mhm. Dort haben wir ein Pilotprojekt im Land Salzburg laufen, wobei es darum geht, dass sich Entscheidungstragende aus den verschiedenen Bereichen, also Hydrologen, Geologen, Meteorologen, regelmäßig einmal in der Woche zusammensetzen, so eine Gefährdungslage beurteilen und dann entsprechend diese Informationen noch besser aufbereiten können und genauer warnen können. Denn was wir auch im Zuge jetzt der Erderhitzung sehen, ist, dass eben solche kombinierten Gefahren, Stichwort Waldbrand, Überflutungen, Dürre, Hitze, auch gleichzeitig oder kurz hintereinander auftreten können. Das heißt, das Vorbereitetsein muss sozusagen in viel breiteren Aspekten und in viel kürzerer Zeit passieren. Und da ist es wichtig, dass sich eben sozusagen alle Betroffenen, auch alle Fachbereiche regelmäßiger und in einer raschen Art und Weise die Lage beurteilen können, um entsprechend dann nochmal genauer warnen zu können.
Vielen Dank, Herr Olefs, für diese Einschätzung.
Sehr gerne.
Ja, und danke auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören bei Edition Zukunft Klimafragen. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, dann schreibt uns doch an podcast@derstandard.at. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns auf den Podcast-Plattformen bewertet. Am meisten freuen wir uns dann natürlich über 5 Sterne und wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt. Die nächste Folge Edition Zukunft gibt's dann nächste Woche. Bis dahin, alles Gute und Baba.
Hat Österreichs Politik ein Korruptionsproblem?
Wie wird der Ukraine-Krieg enden?
Und warum wird alles immer teurer?
Ich bin Tobias Holub.
Und ich bin Margit Ehrenhöfer.
Wir stellen die brennenden Fragen unserer Zeit.
Und die Standard-Redaktion liefert Antworten.
Im Thema des Tages, Montag bis Freitag um 17 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt.